neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Heute Rüstungskontrolle, zurück zur Kooperation auch unter Gegnern. Ein Vortrag von Marius Pletsch beim Kongress der Informationsstelle Militarisierung 2024. Der Kongress der IMI Informationsstelle Militarisierung 2024 beschäftigte sich mit dem Schwerpunktthema Zeitenwende in Bildung und Hochschulen. Vom 15. bis 17. November fand der IMI-Kongress im Tübinger Schlatterhaus statt. Am Sonntag, den 17. November, sprach Marius Pletsch über das Thema Rüstungskontrolle. Er ist IMI-Beirat und beschrieb in seinem Vortrag die Aussichten für künftige Rüstungskontrollvereinbarungen. Rüstungskontrolle sei ein Oberbegriff, unter dem sowohl Maßnahmen zur Kriegsverhütung und Stabilität als auch zur Abrüstung und Nichtverbreitung zu verstehen seien. Anschließend an einen historischen Überblick über zentrale Foren, Instrumente und Verträge betonte Pletsch, dass Rüstungskontrolle gerade in Zeiten verschärfter Auseinandersetzungen besonders wichtig sei. Historisch sei es keineswegs unmöglich gewesen, unter gegnerischen Akteuren zu Vereinbarungen zu kommen. Ein wichtiger Ansatz sei eine neue Kampagne gegen die Stationierung der für 2026 geplanten US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland, die auch auf eine Wiederbelebung der Rüstungskontrolle abziele. Bald werde sie unter friedensfähig.de erreichbar sein.
Erstmal vielleicht kurz zu mir für die Leute, die mich nicht kennen. Ich habe 2015 Praktikum bei der IMI gemacht zum Thema bewaffnete Drohnen, gerade Eurodrohne. Und bin seitdem in der IMI aktiv, bin auch im Beirat der IMI und 2019, seit 2019 bin ich Vertreter für die Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen, der Campaigner bei der Kampagne Killerroboter stoppen. Von der war auch gestern, also zumindest von dem Thema haben wir gestern schon gehört. Da ist natürlich Rüstungskontrolle, Abrüstung ein Thema und deshalb freue ich mich jetzt hier über das Thema auch sprechen zu können, auch wenn genau die Rüstungskontrollarchitektur natürlich sehr unter Druck geraten ist in den letzten Jahren, aber dazu dann mehr. Hier vielleicht dann kurz der Überblick über das, was wir jetzt dann die nächste halbe Stunde etwa machen. Ich werde einen kurzen Überblick geben über Begriffe und was es überhaupt so gibt an Foren, wo über das Thema gesprochen wird. Dann werde ich einen besonderen Fokus auf die nukleare Rüstungskontrolle und Abrüstung legen. Dann die Krise der Rüstungskontrolle behandeln, da vor allem am Beispiel vom INF-Vertrag und genau, also da vor allem auch auf die Krise eingehen zwischen dann dem Westen, USA und Russland, die dann da halt besonders in der Verantwortung sind, weil halt ganz viele dieser Verträge bilaterale Verträge waren. Und genau dann als Abschluss versuche ich noch den Weg aufzuzeigen, was denn mögliche Wege sind zurück zu einer Kooperation und was es da für Optionen gibt, auch wenn das im Moment ein bisschen schwerfällt, da mit einem positiven Ausblick rauszugehen aus der ganzen Sache. Als Einstieg erstmal zum Thema Rüstungskontrolle. Einer der älteren Vertreter und Theoretiker zum Thema Rüstungskontrolle, Hedley Bull, hat damals gesagt, es ist völlig falsch zu behaupten, dass Abrüstung erst dann beginnen kann, wenn die politischen Streitigkeiten beseitigt sind. Im Gegenteil, nur wenn es politische Streitigkeiten und Spannungen gibt, die schwerwiegend genug sind, um einen Rüstungswettbewerb auszulösen, hat Rüstungskontrolle überhaupt eine Bedeutung. Genau, und ich glaube, das ist schon eine gute Beschreibung von dem, was Rüstungskontrolle ist. Hier jetzt zu den Begriffen. Rüstungskontrolle wird meistens synonym gesetzt mit allem anderen, was man so aus dem Bereich kennt. Das ist aber nicht so, sind halt schon, die Übergänge sind meistens manchmal fließend, aber es gibt schon abgrenzbare Konzepte. Also da ist einerseits die Rüstungskontrolle, wo ein Ziel ist, die Kriegsverhütung durch Stabilität, gerade Stabilität zu erhalten zwischen Kontrahenten, ist hier eigentlich so das Primat. Dann Reduzierung der Kosten der Rüstung. Das hat sich in der Forschung jetzt auch in den letzten Jahren ein bisschen verlagert. Vorher war das rein monetär. Mittlerweile sieht man auch noch Umweltkosten zum Beispiel, die dann da auch immer mit eine Rolle spielen. Dann Einschränkungen der zu erwarteten Schäden im Kriegsfall und Vertrauensbildung, Schaffung von Transparenz und Berechenbarkeit. Das sind so klassische Ziele von Rüstungskontrolle. Dann haben wir noch die Abrüstung. Die Kriegsverhütung durch Reduzierung oder komplette Abschaffung der Gewaltmittel beinhaltet. Dann eine drastische Reduzierung und Abschaffung von bestimmten Waffen und eine langfristige Friedensförderung, einfach dadurch, dass halt besonders gefährliche oder eskalierende Waffen aus dem Spiel genommen werden. Dann gibt es noch die Nichtverbreitung, die teilweise halt auch in die beiden oberen Konzepte mit reinspielt. Das sind dann Verhinderung der Verbreitung von dann oft Massenvernichtungswaffen oder die Kontrolle von sensibler Technologie oder Materialien, die dann halt gebraucht werden. Dann kann man noch kurz was sagen zu den klassischen klassischen Maßnahmen, die dann in diesen Konzepten ergriffen werden. Das ist bei der Rüstungskontrolle gegenseitige Inspektionen und Verifikationsmaßnahmen, Informationsaustausch über bestimmte Waffensysteme, Stationierung, Test, Manöver, damit dann halt einfach Informationen vorliegen, Vereinbarungen über Qualität oder Quantität von Waffensystemen. Und hier ist bei dem Thema Rüstungskontrolle wichtig, dass wir, und deshalb auch die Unterscheidung zur Abrüstung, es muss nicht Abrüstung heißen. Rüstungskontrolle kann auch heißen, wir ziehen eine bestimmte Decke ein an System, aber wenn Staaten drunter liegen, können die halt auch bis dahin aufrüsten. Das ist zum Beispiel was Dieter Senghaas in seinem Buch Aufrüstung durch Rüstungskontrolle 72 in Bezug auf die SALT-Gespräche und Verträge da besonders kritisiert hat. Dann beim Thema Abrüstung können es sein Vereinbarungen über Reduzierung von Waffensystemen, Vernichtung von bestehenden Waffenbeständen oder auch Konversion. Und bei der Nichtverbreitung reden wir dann über Exportkontrolle für Technologien und Waffen. Da haben wir dann so Instrumente wie zum Beispiel das Wassenaar Agreement, die Vereinbarung oder das Raketentechnologie-Kontrollregime. Dann gibt es horizontale Beschränkungen für bestimmte Waffensysteme. Also das zum Beispiel, das sehen wir beim NPT, beim Nichtverbreitungsvertrag, dass da versucht wird, die Habenstaaten einzulocken und dass es nicht auf weitere Staaten dann diese Kapazitäten dann erlangen. Und was dann hier auch noch eine Option ist, sind sowas wie eine Etablierung von waffenfreien Zonen. Die gibt es auch noch und die ist auch ein beliebtes Mittel hier. Rüstungskontrolle, kann man sich ja fragen, warum? Natürlich die Rüstungswettläufe, die dann besonders expansiv werden und deshalb dann destabilisierend sind. Darum gehen vor allem dann Staaten in Rüstungskontrollverhandlungen. Das Sicherheitsdilemma, Risiko einer ungewollten Eskalation. Und wenn man dann damit konfrontiert ist, dann kann man halt zu dem Schluss kommen, dass man Sicherheit nicht durch Aufrüstung erreicht, sondern durch andere Mittel, wie halt Rüstungskontrolle. Dann das Was, da habe ich schon ein paar Beispiele genannt. Das sind Massenvernichtungswaffen, also gerade dann atomare, biologische, chemische Waffen, konventionelle Waffen, Trägersysteme, Abwehrmaßnahmen, aufkommende Technologien, wie halt sowas wie Autonomie in Waffensystemen. Und genau, die Liste kann man dann auch fortsetzen. Wie passiert das Ganze? Da wird so ein bisschen unterschieden zwischen der klassischen Abrüstung, also vor allem auch die wir in Zeiten von Kalten Krieg gesehen haben, und humanitärer Abrüstung. Was man darunter versteht, da gehe ich gleich noch ein bisschen mehr drauf ein, dann auch mit Beispielen, was sich darunter überhaupt vorgestellt werden kann. Und dann noch den Modus, wie dann zu Rüstungskontrollmaßnahmen gefunden werden kann, indem sich halt Staaten bilateral oder auch trilateral oder in welcher Konfiguration auch immer zusammensetzen oder halt in multilateralen Foren oder global auf UN-Ebene zum Beispiel. Genau, dann komme ich mal zu einem Instrument, wo viele der Instrumente, die es auch heute noch gibt, ausgehandelt wurden. Das ist die Abrüstungskonferenz, die in Genf sitzt, die lose mit der UN dann auch verbandelt ist. Das dient als Verhandlungsinstrument. Sind im Moment 65 formelle Mitglieder, die sich aus regionalen Gruppen zusammensetzen. Und da wurden wirklich wichtige Verträge wie der Nichtverbreitungsvertrag verhandelt, wo 191 Staaten Mitglied sind, die Biowaffenkonvention 72 verhandelt, wo 184 Staaten Mitglied sind, Chemiewaffenkonvention 93, wo 193 Staaten Mitglied sind und der Kernwaffenstoppvertrag, wo 178 Staaten Mitglied sind. Der hat ein Sternchen hier auf der Folie. Der hat es deshalb, weil hier festgeschrieben wurden, dass die Atomwaffenstaaten Mitglied sein müssen, damit der ratifiziert wird, also dann gültig wird. Und bislang fehlt die Ratifizierung oder die Unterschriften teilweise auch von China, Ägypten, Indien, Iran, Israel, Nordkorea, Pakistan, Russland und den USA. Russland hatte den Vertrag sogar tatsächlich unterschrieben, hat aber diese ratifiziert, aber die Ratifizierung zurückgezogen im Zuge jetzt des Ukraine-Kriegs. Und da ist auch dann jetzt die Sorge groß, dass wir wieder Nukleartests auch abseits von Nordkorea dann sehen werden. Dazu gehe ich dann auch später noch drauf ein. So Überlegungen gibt es auch in den USA, zumindest werden die schon vorsichtig formuliert. Genau, dann, das ist ein mögliches Forum, wo Rüstungskontrolle stattgefunden hat. Dann gibt es noch die Konvention über bestimmte konventionelle Waffen, die CCW, auch in Genf. Also wir haben einen großen Genf-Schwerpunkt, was den ganzen Abrüstungsbereich angeht. Das ist eine etwas andere Konstruktion wie die Abrüstungskonferenz, weil bei der Abrüstungskonferenz geht man mit den Verträgen raus und mehr Staaten können die unterzeichnen. Bei der CCW ist es ein Rahmenabkommen, wo 127 Mitgliedstaaten im Moment drin sind und da drin werden dann Protokolle verhandelt. Und da gab es 5 Stück. Genau, und diese Konvention über bestimmte konventionelle Waffen, die schmückt sich zumindest oft damit, dass sie versucht, einen Ausgleich zu finden zwischen militärischer Notwendigkeit und und natürlich dann den humanitären Aspekten. Und genau da hat man sich dann drauf geeinigt, schon als die CCW gegründet wurde, dass schon mehrere Waffenkategorien hier mit einem Protokoll dann verhandelt wurden, nicht entdeckbare Splitter, Protokoll 2 über Landminen, Sprengfallen und andere Vorrichtungen, das wurde erweitert 96, aber nicht zur Zufriedenheit von sehr, sehr vielen Staaten, weshalb es dann auch aus der CCW rausgegangen ist, das dazu dann auch noch später mehr. Dann das Protokoll 3 zu Brandwaffen, Protokoll 4 zu blindmachenden Lasern. Das ist ein Beispiel, was häufig auch genommen wird als besonders erfolgreich, weil es geschafft wurde, hier präventiv eine Waffe zu verbieten. Zumindest gab es Überlegungen, solche blindmachenden Laser einzusetzen und das wurde dann dadurch auch erfolgreich verhindert. Eine der wenigeren Beispiele zu präventiver Rüstungskontrolle. Und das Protokoll 5 zu explosiven Kriegsmunitionsrückständen. In dem Forum, das haben wir gestern auch schon gehört, wird auch über das Thema Autonomie in Waffensystemen gesprochen. Und das schon seit 2014. Wohlgemerkt, es wird darüber nur gesprochen, nicht verhandelt. Ein Verhandlungsmandat wird immer wieder gefordert, aber ist bislang, da gab es bislang keine Durchbrüche. Und das aktuelle Mandat läuft noch bis 2026 hat Antonio Guterres jetzt immer wieder gefordert, sehr eindrücklich, dass bis dahin ein endverhandelter Vertrag vorliegen soll. Das ist aber in meiner Ansicht in ganz weiter Ferne. Das liegt vor allem auch an hochmilitarisierten Staaten in dem Fall, dass Protokolle in der CCW oft schwierig sind durchzusetzen. Das ist ein Argument von vielen, dass es ja besonders attraktiv ist, hier zu verhandeln, weil halt hier alle hochmilitarisierten Staaten vorhanden sind. Aber es macht natürlich dann auch Probleme, weil dann man oft sehr verwässerte Ergebnisse bekommt. Und Rüstungsforen sind gerade generell sehr unter Druck. Das ist eins der Rüstungsforen, wo auch die Zivilgesellschaft relativ präsent sein kann. Und da haben wir jetzt gerade in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass Russland wirklich vehement versucht, die Zivilgesellschaft aus dem Raum zu drängen, was halt dann auch problematisch ist für die Legitimation von solchen, Gremien und Foren, weil gerade das ist, womit man sich immer sehr schmückt, dass die Zivilgesellschaft mit am Tisch sitzt. Weil vieles im Rahmen der CCW gescheitert ist, gab es dann das Konzept der humanitären Rüstungskontrolle. Die Idee ist hier, dass man die menschlichen Auswirkungen dann von Waffensystemen in den Blick nimmt. Besonders als großes Beispiel ist dann hier die Ottawa-Konvention, also die Antipersonenminen-Konvention zu nennen. Dazu gibt es dann auch angefangen in der CCW die Streumunition-Konvention. Dann 2008 verhandelt, 112 Staaten. Da ist, das ist ein bisschen bedauerlich, dass Litauen dieses Jahr angekündigt hat, diese Konvention wieder zu verlassen, auch aufgrund der russischen Bedrohung, der wahrgenommenen russischen Bedrohung. Und hier würde ich mir auch noch deutlich mehr Kritik von Staaten wie dann auch Deutschland wünschen, die versucht, hier dann noch drauf einzuwirken. Dann gibt es noch den Vertrag über den Waffenhandel und den Atomwaffenverbotsvertrag, der zwar es geschafft hat, Atomwaffen zu verbieten, aber wo die Atomwaffenstaaten kein Interesse haben, da irgendwie dran teilzunehmen. Humanitäre Rüstungskontrolle wird vor allem von Menschenrechtsorganisationen vorangetrieben und hier, auch wenn ich Teil der Killerroboter-Kampagne bin, muss ich schon sagen, dass dieses Konzept einerseits natürlich sehr positiv ist, dass Zivilgesellschaft sich an Rüstungskontrollthemen beteiligen kann, hat aber auch das Problem, dass gerade die großen Menschenrechtsorganisationen als Gatekeeper auftreten können. Das heißt, dass wir zu manchen Themen und Waffensystemen dann Kampagnen sehen und zu anderen nicht. Also zum Beispiel abgereicherte Uranmunition, da konnten sich Amnesty und Human Rights Watch nicht zu durchringen, hier große Kampagnen zu fahren und das einzubringen. Das ist ein Problem meines Erachtens von dem Konzept der humanitären Rüstungskontrolle, dass wir es ja einfach auch mit starken Gatekeepern zu tun haben. Genau. Dann zum Thema nukleare Rüstungskontrolle und Abrüstung. Da gehe ich jetzt relativ schnell durch. Ich denke, da ist auch das meiste bekannt. Das ist momentan der aktuelle Stand von Nuklearwaffen und den Lagerungsbeständen in der Welt. Wir sehen, dass viele dieser Staaten, der Atomwaffenstaaten, gerade eher mehr Sprengköpfe haben oder aufrüsten. In den USA geht die Zahl zwar zurück, aber es wird auch modernisiert. Das heißt, es ist nicht weniger kritisch. Hier, ich hoffe, das erkennt man halbwegs auch noch in den letzten Reihen, sonst muss ich gleich versuchen, ein bisschen ranzuzoomen, ist der Verlauf der Atomwaffen in der Welt zu sehen, mit den Verträgen, die es dann zum Thema nukleare Waffen dann gab im Laufe der Zeit. Und hier kann man dann auch, ich versuche mal ein bisschen ran zu zoomen, ich hoffe, das ist sehr gut, ich gucke mal, ob das geht. Nicht so gut. So. Ich kann leider nur den Ausschnitt machen, das heißt, ich versuche dann ein bisschen rumzugehen. Wird nicht. Schade. So, genau. Hier sehen wir es jetzt. Als ersten Vertrag hatten wir den partiellen Teststopp-Vertrag. Der hatte jetzt eher weniger Auswirkungen. Was dann besonders die ersten großen Erfolge waren, waren der Nichtverbreitungsvertrag, der aber ja einen globalen Aspekt hatte. Schon zu den Verhandlungsstart von Salt 1 hat man gesehen, dass es zumindest dann leichte Erfolge hatte. Und hier können wir dann auch historisch sehen, dass das Ganze nicht irgendwie im luftleeren Raum natürlich stattgefunden hatte, sondern 1962 war die Kuba-Krise, die dann hier auch wirklich Druck gemacht hat, die Lage ein bisschen zu entschärfen. Ich habe jetzt hier nicht sämtliche Stellvertreterkriege mit reingenommen in die Aufstellung, aber das lief unter anderem natürlich auch vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs, wo halt dann auch wichtige Verträge wie Salt dann verhandelt wurden. Zu Salt 2 ist zu sagen, dass es nicht ratifiziert wurde, weil das relativ zeitnah zu der russischen Invasion in Afghanistan war, weshalb dann genau das nicht ratifiziert wurde. Aber auch da wurden während der Zeit, wo die Invasion lief, also von 79 bis 88, ja auch der INF-Vertrag zum Beispiel abgeschlossen. Das heißt, auch da war es möglich, auch wenn es Stellvertreterkriege gab zu der Zeit, solche Rüstungskontrollverträge dann letztlich auch abzuschließen. Ich versuche hier gerade nochmal den größeren Blick dann nochmal zu schaffen. Genau, auf die einzelnen Verträge gehe ich jetzt auch gleich dann ganz kurz ein. Da gehe ich am besten schon weiter. Noch zum partiellen Teststoppvertrag die Information, dass der wurde geschlossen 96. Pakistan und Indien testeten noch kurz danach 98 jeweils eine Atombombe. Und seither haben wir außerhalb jetzt von Nordkorea keine Tests mehr gesehen. Das heißt, auch wenn dieser Vertrag offiziell nicht in Kraft ist, hat er halt trotzdem zumindest eine Wirkung entfaltet. Dann zu den bilateralen Verträgen und Begrenzungen. Das sind jetzt halt nur die sich auf die strategischen Atomwaffen konzentrieren. Salt 1 hat hier den Start gemacht. Ich gehe jetzt nicht jede Zahl durch, nur auch zu der Info da bitte dann auch gucken, wenn sich da jemand für interessiert. Salt 2, wie gesagt, wurde verhandelt, nicht ratifiziert, aber trotzdem haben sich sowohl Russland als auch die USA darauf geeinigt, diese Soll ich einfach nochmal weiter? Ja, super, das hört sich besser an. Dankeschön. Haben sich darauf verständigt, sich auf diese Begrenzung zu verständigen und auch diese weiter einzuhalten, auch wenn der Vertrag nicht offiziell in Kraft war. Start 1 hat dann hier schon eine deutliche Reduzierung gesehen und auch erstmals die Sprengköpfe reduziert, beziehungsweise dann auch da Grenzen eingezogen. Dann Salt hat sich nur darauf konzentriert und New Start, der seit der 2010 geschlossen wurde, hat dann Begrenzungen von 1550 Sprengköpfen festgesetzt, wobei hier gesagt werden muss, dass das die Stationierten sind, das heißt nicht die Eingelagerten. Das ist sowieso ein ganz großer Kritikpunkt auch hier an diesen Verträgen, dass sich das rein auf die stationierten Atomwaffen bezogen hat und nie auf die Eingelagerten. Das heißt, da wurden keine Begrenzungen eingezogen. Hier noch mal die der aktuelle Stand, wie viele Atomwaffen momentan in der Welt sind und wo sie liegen. Hier dann. Danke. Nur noch die Info, dass die Zahl, die jetzt hier genannt wird, deshalb abweicht von den 1550, die im New Start stehen, weil hier in der Aufstellung die Atomwaffen in Bomberbasen mitgezählt werden. Deshalb ist es hier dann eine kleine Abweichung. So, jetzt zum Stand der nuklearen Rüstungskontrolle und Abrüstung. Wir können halt festhalten, wenn wir uns das Ganze angucken, dass der NPT noch in Kraft ist, aber massiv unter Druck ist, weil halt Staaten wie Iran oder auch, ich weiß nicht, ob die Meldungen verfolgt wurden.
Kurzer Mikrowechsel.
So versteht man mich. Wunderbar. Genau, also der NPT ist ein bisschen unter Druck geraten, unter anderem durch Iran. Meldung der Times, weiß ich nicht, ob die verfolgt wurde, da gehe ich jetzt gar nicht groß drauf ein, nur zu der Info, dass auch die Ukraine überlegt, irgendwie eine Plutoniumbombe zu bauen. Wie realistisch das Ganze ist und was der Sinn davon ist, bleibt, glaube ich, ein Geheimnis. TPNW bleibt auch in Kraft und der da ist halt nur das Problem, dass die Atomwaffenstaaten nicht dabei sind. Dann genau die anderen Verträge, da bin ich schon mehr oder weniger drauf eingegangen. Das Problem ist, dass beim New Start auch das Problem ist, dass Russland sich den auch ausgesetzt hat und auch genau damit halt auch unter Druck ist und fraglich ist, ob überhaupt ein Nachfolgeabkommen dann in Kraft treten kann. Hier die ausgelaufenen Verträge und genau, da ist vor allem dann der ABM-Vertrag und INF-Vertrag zu nennen, die jetzt noch nicht groß besprochen wurden. ABM-Vertrag ist der Anti-Ballistic Missile-Vertrag, der 2001 von den USA aufgekündigt wurde. Es gibt dann noch unter solchen großen Verträgen gibt es dann auch noch durchaus Abkommen und Notifikationen. Zum Beispiel gibt es noch, also was noch im Kraft ist zwischen den USA und Russland, dass über den Start von ballistischen Raketen unterrichtet wird. Also genau so kleinere Agreements gibt es auch noch. Haben wir eine Krise der Rüstungskontrolle? Mit Blick auf ja, die Instrumente, die aufgekündigt wurden, kann man das, glaube ich, ganz klar sagen. Den ABM-Vertrag habe ich gerade schon genannt. Den INF-Vertrag, da gehe ich gleich noch stärker drauf ein. Auch der KSE-Vertrag über die konventionellen Streitkräfte in Europa wurde von Russland 2023 verlassen und die NATO-Staaten haben ihn darauf in Folge dann ausgesetzt. Den Open-Skies-Vertrag, der vor allem dann auch Transparenz herstellen sollte, der wurde von den USA 2020 dann verlassen und Russland im Jahr darauf. Das heißt, der ist letztlich, hat ein bisschen den Sinn und Zweck verloren, ist aber formell noch in Kraft. Und New Start wurde 2023 von Russland ausgesetzt. Genau, also das kann man zum Teil auch mit personellen Kontinuitäten irgendwie erklären. Ich glaube, dass zum Beispiel John Bolton sehr froh ist, dass er sich auf jeden Fall schon mal zwei dieser Verträge, die er gekillt hat, irgendwie ins Regal stellen konnte. Gerade beim ABM-Vertrag war er aktiv und auch dann beim INF-Vertrag. Genau, also da ist er, glaube ich, sehr stolz auf sich. Dann weitere ja, Krisensymptome, die wir haben, ist, dass wir keine Einbindung aufstrebender Mächte hatten, was für beide Staaten irgendwann, also für USA und Russland, zum Problem wurde. Einfach weil hier dann keine Limitierungen dann vorliegen. China baut momentan das Atomwaffenarsenal massiv aus. Regionale Konflikte und ihre Folgen stellen auch die bestehenden Regime in Frage und aufkommende Technologien bergen neue Herausforderungen und Risiken. Also davon spreche ich natürlich genau von autonomen Waffensystemen oder KI. Hier zur Krise der Rüstungskontrolle am Beispiel des INF-Vertrags. Hier will ich jetzt nicht auf sämtliche Punkte eingehen, die ich jetzt hier dann feststehen habe, nur da auch zu dem Hintergrund, die Vorgeschichte war die Stationierung der SS-20 Mittelstreckenraketen von Russland und dann der NATO-Doppelbeschluss 1979 und genau daraufhin gab es ja massive Proteste und 1988 wurde die Unterzeichnung des INF-Vertrags, dann wurden da die Unterschriften drunter gesetzt. Das ist deshalb eigentlich so ein besonderer Vertrag, weil dadurch eine komplette Waffenkategorie eliminiert wurde, die besonders gefährlich war, weil es die Reaktionszeiten total verkürzt hat und dadurch ein großes Eskalationspotenzial hatte. Ein Problem war, dass schon 2001 das Verifikationsregime im INF-Vertrag ausgelaufen ist. Während der Zeit, wo die Verifikation lief, gab es insgesamt 2000 Besuche jeweils. Also das heißt, es gab einen enormen Austausch allein schon zwischen USA und Russland in der Zeit, wo man Verifikationskontrollen dann halt durchgeführt hat. Schon 2007 gab es eine Rede von Wladimir Putin auf der SIKO, wo schon angedeutet wurde, dass das Interesse am INF-Vertrag möglicherweise nicht mehr so groß ist, weil Putin da davon geredet hat, dass die Nachbarn Russlands über diese Kapazität von Mittelstreckenwaffen verfügen und Russland und die USA nicht. Und genau, dass man dann da durchaus genau das Problem sieht, dass man hier nicht reagieren kann. Auch im russischen Sicherheitsrat war das wohl Thema auszusteigen, aber gerade auch vor dem Hintergrund, dass die USA aus dem ABM-Vertrag ausgestiegen sind, wollte man eigentlich auch nicht diejenigen sein, die diesen Rüstungsvertrag killen. Dann 2008 gab es erste Vorwürfe der USA, 2013 wurden die dann konkretisiert und auch offiziell herangetragen. Allerdings hat es auch länger gedauert, bis dann die Instrumente innerhalb des INF-Vertrags genutzt wurden. Genau, und letztlich kam es dann aber auch dann dazu, dass genau die US-Administration unter Trump dann die Aufkündigung angekündigt hat und dann auch vollzogen hat. Zu den Details kann ich sonst auch gerne noch in der Fragerunde mehr sagen. Ich glaube, da haben wir sonst keine Zeit mehr für. Die Rückkehr von landgestützten Mittelstreckenwaffen in Europa wurde zumindest dann dadurch möglich, weil es den INF-Vertrag nicht mehr gibt. Hier eine Aufstellung von dem International Institute for Strategic Studies, das so ein bisschen zeigt, mit welchen Waffensystemen wir es hier zu tun haben. Genau, also das sind die Waffensysteme, die wir auf der russischen Seite haben. Da sind die, genau, also besonders die Iskander-Raketen zu nennen, die in Kaliningrad stationiert sind und theoretisch Berlin erreichen könnten. Und dann die Waffe, die dann letztlich die ganze Krise um den INF-Vertrag ausgelöst haben, die SSC-8-Raketen, die zumindest unterstellt waren, dass sie eine weit größere Reichweite hatten und haben als von Russland angegeben. Da muss man allerdings dazu sagen, dass sowohl dass Russland immer wieder vor Ort Inspektionen auch angeboten hat, die ausgeschlagen wurden. Dann gab es daraufhin auf diese Vorwürfe der USA auch Gegenvorwürfe von Russland, dass die Abschussvorrichtung für die Raketenabwehr auch für offensive Zwecke verwendet werden konnten. Da gab es auch Angebote der USA, dass russische Leute sich das angucken könnten. Auch das wurde ausgeschlagen. Das heißt, der Wille, das Ganze auch zu retten, war irgendwie auf beiden Seiten nicht so richtig da. Auf jeden Fall, genau das sind jetzt die Systeme, die wir von Russlands Seite aus sehen. Und dann die große Ankündigung am Rande vom NATO-Gipfel am 10. Juli 2024 wurde angekündigt, dass verschiedene Systeme in Deutschland stationiert werden. Das erinnert so ein bisschen an den NATO-Doppelbeschluss, hat aber schon eine andere Qualität. Einerseits ein bisschen weniger, weil sie nicht nuklear bestückbar wohl sind. Das ist zumindest so der aktuelle Stand und genau der Aussagen, dass es auch keine Beabsichtigung gibt, diese nuklear zu bewaffnen. Sie haben natürlich eine indirekte nukleare Funktion, weil sie auf strategische Punkte von den Russen theoretisch eingesetzt werden können. Das heißt Abschussanlagen, Radarsysteme und so weiter, die halt für die russische Nuklearprogramm total wichtig sind. Dann haben wir auch die Stationierung von Hyperschallwaffen, die schnelle, also mit Mach 17 unterwegs sind und eine große Reichweite haben. Genau, der Punkt auch noch, warum das eine andere Qualität hat, darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, war, dass anders als der NATO-Doppelbeschluss, dass kein NATO-Beschluss ist, sondern nur eine bilaterale Übereinkunft von den USA und Deutschland und somit dann halt hier diese ganze Komponente, dass es eine Bündnisentscheidung war, nicht der Fall ist in diesem Fall der deutschen Stationierung. Genau, auf die, wie das alles dazu gekommen ist, darauf gehe ich jetzt auch gar nicht weiter drauf ein, weil uns da die Zeit für fehlt. Da kann ich auch nur die Studie von Jürgen sehr empfehlen, die kürzlich erschienen ist, die auch nochmal den ganzen Hintergrund zu den Multi-Domain Task Forces erklärt. Das führt jetzt hier an dieser Stelle zu weit. Was man dazu aber dann sagen kann, ist, dass sich hier schon in der Zivilgesellschaft durchaus Protest formiert hat. Der 3. Oktober wurde schon angesprochen und es ist eine Kampagne auch in Arbeit, die sich hier gegen diese Stationierung wehrt. Die wird bald erreichbar sein unter der Webseite friedensfähig.de. Die ist noch nicht live geschaltet und wird im Moment umgeleitet. Welche Wege gibt es zurück zur Kooperation? Eigentlich wollte ich hier kurz einen Exkurs machen zum Project 2025. Den spare ich mir jetzt aufgrund der Zeit und gehe nur ein auf die Möglichkeiten, die wir haben, um vielleicht auch aktiv zu werden und zwischenstaatlich wieder zu mehr Dialog zu kommen. Einerseits ist natürlich wichtig, dass wir sowohl hier eine sehr, sehr starke Zivilgesellschaft haben und da auch unterstützen, wo das geht, in anderen Staaten. Das heißt, genau, so Sachen wie die Kampagne unterstützen, aktiv sein, jetzt den Wahlkampf vor allem nutzen. Ich glaube, dass das wirklich ein Thema ist, was wir auch sehr, sehr gut jetzt dann in den verfrühten Wahlkampf tragen können. Dann kann man, glaube ich, im Zuge des Themas des Kongresses auch dazu auffordern, dass wir mehr Professuren für Rüstungskontrolle und Abrüstung schaffen müssen, um hier auch einfach das Wissen nochmal zu erweitern. Das Thema, wie wichtig wissenschaftlicher Austausch ist, hatten wir auch gestern Abend schon besprochen und gehabt. Das kann ich hier auch nur noch mal unterstreichen. Dann die Wiederaufnahme von einem Dialog ist wichtig. Da kann man auch nur sagen, dass so Treffen, wie es noch 2021 gab von Joe Biden und Putin, wichtig wären, dass sowas auch wieder auf höherer Ebene stattfindet. Das gab es auch mit Xi Jinping und Biden auch Ende 2023, wo auch vorsichtig Rüstungskontrollfragen besprochen wurden. Dann wichtig, wie wichtig einfach Verifikationsmaßnahmen sind. Also dieser Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, den muss man auch wieder in solche Rüstungskontrollverhandlungen auf jeden Fall nehmen, dass dadurch auch überprüfbar festgestellt werden kann, ob sich an Verträge gehalten wird oder nicht. Es müssen gemeinsame Interessen identifiziert werden. Die können auch abseits natürlich liegen von Rüstungsfragen. Schrittweise Annäherung ist wichtig. Das heißt, nicht unbedingt gleich den ganz großen Wurf planen, sondern erst mit kleineren Maßnahmen sich dann dem Ganzen annähern. Dann ist, glaube ich, ein Punkt, weshalb auch so Verträge wie New Start oder auch INF unter Druck gekommen sind, dass es nicht geschafft wurde, aufstrebende Mächte mit einzubinden. Also das heißt, gerade China hier mit an den Tisch zu holen, das wäre sehr wichtig. Und die legitimen Sicherheitsinteressen der Staaten zu berücksichtigen, und damit mache ich dann auch Schluss, weil ich ja auf einer Perspektive enden möchte und nicht nochmal die Herausforderungen herausstellen möchte. Also vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
In O-Ton Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr Rüstungskontrolle, zurück zur Kooperation auch unter Gegnern. Ein Vortrag von Marius Pletsch, Beirat der Informationsstelle Militarisierung, auf dem Kongress der Informationsstelle Militarisierung am 17. November 2024 im Schlatterhaus in Tübingen. Die Aufnahme stammt vom Radio Wüste Welle Tübingen.